Also wenn mir das Leben was gelernt hat, dann ist es das, dass die Krankheiten irgendwie viel später mal manifestieren können als zu dem Zeitpunkt, wo man glaubt, dass man quasi die Krankheit sich anzieht.
Und vor 20 Jahren war das? Also
bestimmt vor 20 Jahren schon. Und zwar halt mit einem betrunkenen Fußgänger, der hat 5 Liter Bier irgendwie intus gehabt und irgendwie, es war so Regennacht und ich bin auf die Spitalgasse gefahren, heimgefahren. Damals habe ich in meinem Bezirk gewohnt und der kommt von so einem VW-Bus hervor, gell, und es regnet irrsinnig und er schaut nur nach rechts, was so klassisch ist. Man schaut nie nach links, quasi, wo man gerade geht, sondern auf die andere Straßenseite und das sieht man nicht und er rennt so in mich hinein und ich fall um und bricht mir blöderweise den Knochen.
Aber du hast anscheinend trotzdem nicht oft gehört, bei Regenwetter Fahrrad zu fahren.
Ich war sehr vorsichtig. Ich bin ein total defensiver Fahrradfahrer geworden. Es ist gefährlich. Aber nein. So viel fahren ist sehr langweilig.
Aber ist so Zeichnen jetzt auch was du täglich machst? Ich nenne es jetzt mal Zeichnen.
Ja, es ist sehr wichtige Bezeichnung. Eigentlich schon, also außer ich bin nicht da, bin woanders oder schon. Ja. Aber das ist kein Ritual, das ist meine Profession. Ein Ritual.
Also ist das nichts, was du quasi, wo du dir den Wecker stellen musst oder dir einen Termin irgendwo hinschreiben musst, dass du jetzt zeichnest, sondern passiert das quasi ständig.
Nicht nebenbei, aber meistens habe ich Projekte, die ich sowieso verfolge und da will ich irgendwie weiter tun und fertig werden und so. Manchmal ist es schon so, wo für das neue Gap habe ich eine Seite gemacht, eine Comic-Seite. Okay. Und die haben ja jetzt einen Schwerpunkt Queer-Monat. Das heißt nicht Queer-Monat, wie heißt das?
Pride Month,
genau. Fast. Und da hat er mir gebeten, dass ich vielleicht zu diesem Thema, dass mir was einfällt und mir ist was eingefallen und das habe ich gemacht. Und da habe ich dann schon irgendwie quasi, also mit Wecker irgendwie gearbeitet. Also mit Zeit oder mit Verpflichtung und einem Inhalt, der vorgegeben ist. Mhm. Also einer Form oder Form und Inhalt, die vorgegeben war. Zu einer Seite und irgendwie zu einem bestimmten Thema. Und meistens habe ich meine eigenen Themen, die ich bearbeite.
Das ist ja schon interessant, weil du gesagt hast, es ist auf der einen Seite ist es natürlich deine Profession, dann gibt es halt so wie in deiner Zeichenkunst quasi auf der einen Seite natürlich deine Sachen, die du dir überlegst und zeichnen willst. Ja. Aus welchen Gründen auch immer. Und auf der anderen Seite halt auch so, ich nenne es mal Auftragsarbeiten, oder? Und unterscheidest du da auch, wie du arbeitest?
Also eher nein. Meistens kommt jemand zu mir, weil er sowieso, oder sie, weil sie sowieso, er oder sie das wollen, was ich kann, oder was für das ich quasi charakteristische Formen gefunden habe oder Gestalt. Und ich unterscheide zum Beispiel, wenn ich ein Bilderbuch mache. Aber das mache ich ja meistens im Eigenauftrag. Also ein einziges Mal habe ich für einen Fremdtext was gemacht, aber da war ich auch selber dahinter, dass das passiert. Da arbeite ich schon anders. Also Bilderbücher arbeiten, das ist einfach andere Tätigkeit, als Comic zu machen zum Beispiel.
Weil es gibt ja viele Musikerinnen, Musiker, die einerseits halt ihr Musik machen und dann machen sie halt noch zum Beispiel für Filmmusiken und so, Auftragsarbeiten für Soundtracks oder sowas. Mhm. Und ich habe das dem Max Richter, ich weiß nicht, ob du den kennst, diesen britisch-deutschen Musiker mal gefragt. Und der hat gesagt, es ist beides irgendwie interessant, weil wenn er halt selber Musik schreibt, dann ist es einfach nur so quasi für sich, dann denkt er sich da rein. Und das andere genießt er auch, weil da halt viel mehr Leute mitreden und dann ist man plötzlich in so einem Team drinnen und hat so gewisse Vorgaben und das genießt er dann auch manchmal, dass er nicht so quasi frei denken muss.
Ja, das sind eher so, das würden so gebrauchsgrafische Illustrationen sein, von denen du redest, wo viele Leute mitreden und sagen, das Blau ist zu grünlich oder sowas irgendwie, das möchten sie anders und so. Aber beim Gap zum Beispiel war das überhaupt nicht der Fall. Weil der war glücklich mit dem, was ich gemacht habe. Und also es gibt solche und solche Arbeiten und wahrscheinlich je mehr Geld dahinter steckt, desto mehr Leute reden mit und desto bestimmter soll das Ergebnis sein. Oder also so stelle ich mir das vor, weil bei einer Filmmusik, wenn ein Film Millionen von Euros oder Dollar kostet, dann wollen die ja da bestimmte etwas Bestimmtes damit erzeugen und die Musik soll auf eine bestimmte Art und Weise klingen und das ganze Produkt irgendwie veredeln oder. Aber es gibt ja schon spezifische Komponisten in der Filmmusik. Also die hat diese isländische Komponistin, die jetzt recht populär ist, die für Joker was gemacht hat, ja. Ich weiß den Namen jetzt nicht.
Irgendwie so, ich weiß nicht, wie man sie genau ausspricht.
Gunnar Dottir, weil Dottir ist ja die Tochter immer von dem.
Okay, ja.
Die haben immer den Vornamen und das Wort Tochter irgendwie dann als Familienname. Also die Vorname der Mutter und das Wort Tochter. Und beim männlichen ist es der Sohn. Und beim non-binären Personen weiß ich es nicht. Sohn Dottir oder Dottir Sohn.
Auch für diese Tschernobyl-Serie hat die, glaube genau, ich, die ist großartig. Ja.
Also ja, das war übrigens die erste Serie, die ich angeschaut habe in der Corona-Zeit, also beim ersten Lockdown. Und ich schaue nie Serien, aber die habe ich angeschaut und ich habe das die ganze Nacht gebinged. Das war super, ich bin so hineingefallen. Also die war wirklich toll gemacht, toll. Ich habe schon was gehört davon früher. Aber
sehr deprimierend.
Ja, aber irrsinnig schön gemacht, oder?
Sehr schön gemacht, sehr realistisch gemacht, oder? Also man kann sich echt ein bisschen vorstellen, wie das gewesen sein muss.
Mir hat die Struktur recht gut gefallen, irgendwie, dass es immer so andere quasi Hauptdarsteller gibt, also verschiedene Sequenzen irgendwie mit den Soldaten, die dann die Leute vertreiben aus den Gebieten und so. Und dann wieder zurückgehen irgendwie zu den ursprünglichen. Und ja, diese Frauenfigur habe ich nicht gemacht, irgendwie, die so wahnsinnig ihren Ehegatten liebt, der schon ganz schwarze Haut hat und sie ist schwanger und bleibt bei ihm im Bett und es ist höchst gefährlich, gell, für sie und so. Und das war so eine Filmfigur, irgendwie, das hat mir einfach nicht getaugt. Aber sonst war das ja total super.
Ja, und das hat halt auch so die normalen Menschen gezeigt, die dort einfach gelebt haben, oder? Und halt, die halt dort gearbeitet haben und die halt ihre Kinder dort aufgezogen haben in der Gegend.
Also in der ersten Folge, man weiß es ja nicht genau, gell? Die tanzen ja in diesem Regen sozusagen, irgendwie in diesem radioaktiven, man sitzt in Zeitlupe und so und man weiß nicht, also würde es genauso berühren, wenn das eine fiktionale Geschichte wäre. Mhm. Also wir wissen ja alle, ich habe es erlebt irgendwie, ich kann mich nicht genau erinnern, wie das war damals. Es war ein schöner Tag und wir waren in Oberösterreich und wir waren spazieren und so, wir waren alle draußen. Gell? Und
86, oder?
Ja.
Ich war da sehr 3 Jahre alt.
Ich kann mich erinnern.
Keine Erinnerungen dran.
Ja, genau, sehr klar.
Müsste meine Eltern fragen, wie das. Und
jedenfalls, ja, also Fernsehen kann interessant sein und die Musik dazu ist oft recht wichtig.
Aber du hast auch in der Corona-Zeit quasi ein Buch, das jetzt erschienen ist.
Ja,
fertig gezeichnet. Quasi, viel oder? Gezeichnet.
Ja, zumindest eine Geschichte davon oder eine Fortsetzung einer Geschichte, weil ich wollte irgendwas machen, was mich tröstet. Und wir haben alle in der Corona-Zeit, ich rede schon wie in der Maschine, weil das habe ich schon ein paar Mal gesagt, immer genau dasselbe. Gell? Und mir wundert das immer bei anderen, also wenn man andere öfter zuhört, dann denkt man sich, jetzt erzählt er schon wieder dasselbe. Aber es ist tatsächlich so, man hat irgendwie so im Hirn so ein paar Regale, wo dann eine Platte herauskommt oder irgendwie ein Band oder irgendwas. Und das legt man dann auf und das spult sie dann ab.
Ich glaube, manchmal muss man vielleicht irgendwas öfters erzählen, damit man es irgendwie vielleicht besser für sich selber einordnen kann. Oder
man weiß genau, was man kennt die Antwort irgendwie. Und also, das ist sehr langweilig. Also sehr langweilig. Jedenfalls, diese Figur, die ich da verfolgt, noch einmal aufgenommen und verfolgt habe, war eine Figur, die am Scheideweg war zwischen einem Erleben nachgehen oder dem Erleben nicht nachgehen. Mhm. Und diese Figur hat imaginiert, was passiert, wenn sie dem Erleben nicht nachgeht. Mhm. Und hat sich vorgestellt, wo sie alleine zu Hause ist und so. Und dann geht sie dem Erleben nach. Und am Ende ist sie aber genau bei diesem Punkt, wo sie vorher imaginiert hat, wo sie wäre, wenn sie das dem Ganzen nicht nachgehen würde. Also unterm Strich sozusagen war zwar das Erleben da, aber es hat nirgendwo hingeführt. Und das, also dass es keine Reue gibt in Dingen, die man nicht erleben kann in dieser Corona-Zeit, das hat mich irgendwie getröstet. Und Reue ist zu religiös konnotiert, aber bereuen, dass es kein Bereuen gibt, sondern man durchlebt diese Zeit und es wird später wieder anders werden. Oder es, man vergisst sowieso.
Drei oder vier Bagatellen heißt
genau,
das.
Genau, drei oder vier Bagatellen. Und
das Buch, das genau, jetzt erschienen ist.
Genau, es sind vier Geschichten und je nachdem, wie man zählt, also es gibt halt die drei ursprünglichen Geschichten, die ich schon 2017 und 2018 geschrieben habe und die andere, die in der Corona-Zeit 2020 angefangen habe. Und das ist halt die Fortsetzung, die letzte Geschichte von der ersten. Das heißt, es sind entweder drei Geschichten oder vier Geschichten, je nachdem, wie man zählt. Und ursprünglich hätte das Buch ja gerne genannt Schöne Momente in fremden Toiletten.
Okay.
Und meine deutschen Freunde haben gesagt, na, das... Mensch, das heißt doch nicht in Toiletten, das heißt auf oder wir wissen gar nicht, wie heißt das und so. Und die finden das sehr blöd, diesen Titel, weil ja, das bedeutet ganz was anderes und so. Und
also die Menschen vom Verlag quasi.
Genau, vom deutschen Verlag. Und dann habe ich lange keinen Titel gehabt und so. Und da wache ich eines Tages auf und dann höre ich Ö1 und dann singt der Klaviermusik, die hat herunterperlt irgendwo und dann sagt die Sprecherin, also Josef Haydn, die Bagatellen, das ist super. Also es ist irgendwie, die Geschichten sind irgendwie so mehr oder weniger Alltag und Kleinigkeiten zum Betrachten. Für die Personen ist es natürlich irgendwie tragisch, so wie in diesem Regen Rad zu fahren ist für alle eine Kleinigkeit, aber tatsächlich ist es...
Wenn man dann da sitzt und komplett nass sitzt.
Und währenddessen, es ist anstrengend und es ist gefährlich und die Autofahrer, die preschen durch und irgendwie, und dann kommen diese
Fontänen.
Wasserfontänen irgendwie, die noch mal extra nass machen, oder? Von unten, nämlich, es genügt schon, wird eigentlich schon von oben genügend das Wasser.
Ja, vor allem in deinen Kurzgeschichten, wenn man das so nennen kann, die man dann lesen und sich anschauen kann. Natürlich sind das vielleicht Bagatellen, aber das sind ja alles Menschen, die auf der Suche nach, ich sage mal, nach Liebe sind, nach Glück, nach Zuneigung vielleicht auch vielleicht nur auf der Suche nach jemanden für eine kurze Zeit oder für, vielleicht auch nur für Sex oder so, obwohl es glaube ich gar nicht dazu kommt in keiner der Geschichten.
Es sind so Anti-Liebesgeschichten und Anti-Sex-Geschichten irgendwie, weil also das, was ich so oft sehe in den Filmen, ist, dass es irrsinnig knistert zwischen den Personen und sie reißen sich das Gewand irgendwie vom Leib und dann ist es ganz wild und so. Und
alle schauen toll aus.
Alle schauen super toll aus, genau. Super. Also das ist tatsächlich so irgendwie. Also ich kann mich an diesen Satz erinnern, den ich gelesen habe, man soll sich nicht an diesen polierten Magazingesichtern und diesen polierten Filmgesichtern irgendwie orientieren, weil man immer verliert. Man ist immer, und wenn ich in meinen Bekanntenkreis schaue, es sind viele liebe und nette und sympathische Leute dabei, aber die schauen nicht so aus wie jemanden, den man sieht im Fernsehen. So, oder im Film. Oder auf den Magazincovers. Ja, und das ist mir eigentlich schon ein Anliegen, dass die Leute irgendwie so durchschnittlich ausschauen und ich finde, das ist zum Teil so arg, weil in den anderen Büchern ist es auch schon so gewesen, dass ich mich interessiere für unterdurchschnittliche Schönheiten in den Körpern. Und dann lese ich aber in den Beschreibungen, dass das hässliche Leute sind. Und
fühlst du dich eigentlich missverstanden?
Nein, ich fühle mich nicht missverstanden. Ich finde, dass die meine Figuren irgendwie missbehandelt werden. Weil sie mögen nicht die Schönheiten sein, aber das heißt nur, also zwischen Schönheit und Hässlichkeit ist eine ganze, man müsste Hässlichkeit eigentlich definieren, was das in den Augen der Betrachterin sein kann, wie das ausschaut, Hässlichkeit. Ob das so ein Frankenstein-Monster ist oder ob das nur jemand ist, der ein unsymmetrisches Gesicht hat oder dem vielleicht ein Auge fehlt oder eine Gestalt, die nicht formschön ist.
Ich glaube, du zeichnest eher durchschnittliche Menschen, würde ich sagen. Oder wie sie überall...
Dankeschön.
Wie sie überall herumlaufen.
Ja, wie sie überall herumlaufen, genau so ist es. Ich meine...
Ja. Einen Durchschnitt der Bevölkerung.
Ja, man.
Und wo man vielleicht auch teilweise, vielleicht legst du auch den Blick dorthin, wo man vielleicht gerne nicht so genau hinschaut. Oder
Das weiß ich nicht genau, aber bei dir in Leiben war es zum Beispiel so, wo dann jemand geschrieben hat, dass es irgendwie nicht Deichs ist. Mhm. Also ich würde sagen, nicht Deichs. Und so. Und ich hab keine Ahnung gehabt, wie Deichs ausschaut. Und ich das, also ich kenne den schon, aber irgendwie, yeah. Ich habe noch nie, ich habe mir das dann angeschaut und der macht es ja wirklich sehr, ich finde, der stellt die Figuren bloß und er stellt so aus in ihrer Unappetitlichkeit und sie sind immer geil, die Figuren, auf eine gewisse Art und Weise und zwar so geil, mhm. Nicht jetzt sexuell geil, aber irgendwie so, sie wollen das Bier trinken oder sie wollen tanzen oder sie greifen sie gegenseitig irgendwie, also körperlich also in den Teambereich an, mhm. Und solches, also auf diese Art geil irgendwie und das sind meine Figuren überhaupt nicht, sondern das sind und so eine schüchterne Leute oder Leute, die man nicht ganz durchschaut oder wo man nicht weiß, was sie wollen und so.
Woher nimmst du diese Geschichten, diese Gesichter?
Naja, ganz verschieden. Manchmal bei einem Kapitel von diesem Buch, drei oder vier Bagatellen. Irgendwelche Bagatellen.
Das kann ja ewig so weitergehen, ja, oder? Die Geschichten, das ist ja nur mal so, das ist ja auch interessant, entschuldige, dass ich jetzt da so reinkrätsch, aber das sind ja nur so ein Abendmahl oder ein missglücktes Date quasi, das jemand hat.
Ja. Oder also in dem Buch sind eigentlich alles Dates oder Verabredungen beziehungsweise erzwungene Verabredungen drin, weil dieses Kind muss zum Großvater gehen.
Genau,
ja. Das stört. Nein, aber zum Beispiel die Brigitte in der zweiten Geschichte, da habe ich war mal bei Soho dabei, bei diesem Kunstfestival und da haben wir Flyer verteilt irgendwie im Brunnenmarkt und da hat es eine Fleischhauerei gegeben dort und da haben wir halt irgendwie Plakate aufgehängt und so und diese Fleischhauerin war wie eine Coen-Figur von den Coen-Brüdern von Filmfest. Irrsinnige Präsenz, gell, war dabei total unheimlich und so
Aber faszinierend.
Faszinierend, genau. Aber so in ihrer Unheimlichkeit faszinierend, gell? Also da war sie gar nicht also durchschnittliche Frau irgendwie, aber trotzdem irgendwie sie so eine Ausstrahlung gehabt, wo ich gedacht habe, also da habe ich dann gleich diese Fantasien gehabt, dass, wie ihr Leben ausschauen könnte und so. Und das ist diese Figur geworden.
Quasi das Leben abseits von dem, was man halt so beim Einkauf mitkriegt beim Vorbeigehen. Und
das sind halt Fantasien und also ich fühle halt die Leerstellen mit eigenen Gedanken und
aber das ist schon interessant, also weil du hast gesagt, zuerst, glaube ich, wenn ich jetzt richtig liege, 2017, 2018 hast du quasi die ersten drei Kapitel oder drei Geschichten geschrieben und dann 2020 quasi noch diesen Anhang, wo du die erste Geschichte nochmal weitergedreht hast,
genau.
Um dich quasi auch zu trösten von dieser komischen Pandemiezeit.
Ja, ja.
Und so auf den ersten Blick würde man ja glauben, dass das jetzt nicht so die wahnsinnig tröstlichen Geschichten sind, so im ersten Moment vielleicht. Was hast du dann quasi in diesen Geschichten oder wo siehst du dann den Trost auch?
Naja, also wie gesagt, dass es ein bisschen egal ist, ob man jetzt was erlebt oder nicht erlebt, weil man sowieso dann irgendwie dann zu Hause ist oder irgendwie so wie der Michael in diesem Fall dann das eh erlebt, was er ohne dem Erleben, ohne diesem Ereignis auch, ohne diesem Date auch, wo er genauso gelandet wäre.
Mhm.
Und aber ich habe mich eben in dieser Welt so wohl gefühlt von dem Michael, weil irgendwie erlebt er sozusagen eine winzige Heldenreise, weil er emanzipiert sich sozusagen auf eine gewisse Art und Weise von seinen Idealen, von dem übersteigerten, ich möchte jemanden finden, der mich so mag, wie ich bin, oder der mich sexuell attraktiv findet, sagen wir so. Er sagt es irgendwie anders, also er denkt es irgendwie anders. Und also zum Schluss dann löscht er den Kontakt von sich aus und also er wird reifer auf gewisse Art und Weise und selbstständiger. Genügt es als Trost?
Ja.
Ich hoffe.
Und er lässt, glaube ich, das Ladekabel mitgehen.
Ja, und freut sich dabei. Ja.
Und das sind dann so diese, auf der letzten Seite gibt es dann so einen kleinen Twist, wie auch bei der Geschichte, wo dieser junge Bursche zu dem Großvater muss, weil die seine Mutter irgendwie im Spital ist und ein Kind kriegt, das den zweiten Sohn kriegt. Die Eltern schicken ihn irgendwie aufs Land zum Großvater, der aber sehr betagt ist und mit dem Fernseher redet und von den Nachbarn glaubt,
wahrscheinlich dass dement die... Wahrscheinlich dement oder senil oder sowas. Oder?
Ja, und der wird ja auch so auf eine Art selbstständig dort, oder? Zuerst ist er total verzweifelt, dass er kein Ladekabel mit hat für sein Handy und jetzt muss er sich da mit dem nicht sehr beliebten anscheinend Großvater
umschlagen. Ja, mit der ganzen Umgebung und sowas, was er halt vorfinden kann und muss er sich beschäftigen. Ja. Ja, aber diese Geschichte habe ich eigentlich geschrieben, weil ich einmal mit dem Zug gefahren bin und dann habe ich tatsächlich in dem Mistkübeling dann ein Kleidungsstück gefunden. Gell? Und ich habe mir überlegt, das war so ein Impuls, wo ich mir gedacht habe, wie kommen Kleidungsstücke, wieso wirft man in einem Zug Kleidungsstücke weg? Ich weiß nicht mehr, was das genau war damals, aber in meiner Geschichte war es dann eine Socke und der Tobias, mein Held in dieser Geschichte, der wirft dann seine Unterhose weg im Zug. Also, das ist sozusagen die Antwort irgendwie auf die Frage. Also, so geht das irgendwie, dass man Kleidungsstücke wegwirft im Zug.
Wie viele von diesen Geschichten, die du so mitkriegst oder beobachtest, also wann hast du so das Gefühl, dass das wirklich, weil sowas, das sind ja oft dann so Geschichten, die man jetzt vielleicht täglich, sogar wenn man irgendwie in der Stadt unterwegs ist oder im Land unterwegs ist und nicht sich nur daheim einsperrt, dann erlebt man so deine Geschichten ja wahrscheinlich fast täglich, so kleine, oder? Aber wann ist es für dich quasi so weit, dass du denkst, das reizt mich so, das will ich irgendwie weiterdenken?
Das ist nie der Fall. Also, okay. Also ganz, ganz selten. Bei 3 oder 4 Bagatellen war das Thema irgendwie, also ich wollte irgendwas machen, wo Toiletten irgendwie ein zentraler Ort sind. Also ein Ort, wo man immer sexuelle Begegnungen hat oder ein Ort, wo man sich zurückziehen kann oder ein Ort, wo man wieder zur Besinnung und zur Ernüchterung kommen kann. Mhm. Und deshalb, und um diesen Ort habe ich sozusagen meine Geschichten gesponnen, was da passieren kann irgendwie.
Und warum gerade? Also das war ja auch, wie war der Titel? Dein Wunsch, dein erster Wunsch?
Schöne Momente in fremden Toiletten.
Das ist eigentlich ein schöner Titel.
Alle haben gelacht, wie es, aber der Verleger gesagt, nein.
Lieber nicht.
Ja, ich verstehe schon irgendwie so die Assoziationen.
Naja. Aber zumindest am Cover.
Am Cover ist es so, aber
sitzt der auf der Toilette.
Da ist nichts missverständlich. Das ist das Kind und hat das Handy liegen und grinst irgendwie quasi nach oben und
ja. Aber warum Toiletten? Also warum geht alles quasi von der Toilette aus? Blöde also, Frage, aber.
Nein, das ist überhaupt keine blöde Frage. Ich wollte tatsächlich was Leichtes machen. 2017 und 2018 habe ich eben angefangen mit diesen Geschichten und ich habe zuvor Paul 2 geschrieben. Mhm. Und das ist eine Geschichte, wo ein Bursche, der nach Wien kommt, irgendwie zum Studieren oder was immer er da anfängt, glaubt, dass es einen Penis, nach innen stülpt. Mhm. Und das war dann so schwer, irgendwie das ganze Thema und so, da wollte ich was Leichtes machen. Ja. Und ich habe mich erinnert daran, dass ich mindestens 2 Situationen in Gruppen erlebt habe, wo die Leute the best of peinlich von sich gegeben haben in Bezug auf Toiletten, fremde Toiletten, öffentliche Toiletten. Ja. Also Leute, wenn sie unter Alkoholeinfluss sind, finden sie es irrsinnig witzig, über ihre Erlebnisse von Toiletten zu sprechen. Gell? Nicht sowas wie bei mir im Buch, aber irgendwas, es war dringend und sie konnten oder Dinge. Und da haben wir gedacht, ne, vielleicht ist es ein lustiges Thema, das zu erforschen. Und darum habe ich mir die Toiletten ausgesucht, weil ich mir gedacht habe, es ist eine fröhlichere Sache.
Ja, es betrifft auch alle und jeden.
Es betrifft alle irgendwie.
Und jeden. Und
ein Studienkollege von mir hat auch einmal erzählt, irgendwie, dass er ist in Marokko gewesen mit einem Reisebus und der hat irrsinnig dringend aufs Klo müssen und weit und breit nichts, gell, also im Reisebus drinnen. Und dann nach langem Zusammenpressen fragt er den Fahrer, ob der stehen bleibt, irgendwo in der Wildnis. Und er bleibt stehen und so und er steigt aus und alle schauen ihm nach und er kann nicht. Und er steigt wieder ein. Unverrichteter Dinge. Also solche Dinge, also es ist keine ganze Geschichte, man könnte es einbauen in eine Geschichte zum Beispiel. Gell? Also, diese Fragmente sozusagen von Peinlichkeiten ergeben noch keine Geschichte. Aber man muss es ausschmücken und oder man muss halt irgendwie eine Geschichte darum spinnen, sozusagen.
Aber wenn das 2017, 18 begonnen hat, 2020 weitergegangen ist, jetzt ist es erst 24 erschienen, das ist ja ein ewig langer Zeitraum. Das ist
ewig lange Zeit.
Sind da Teile davon schon anderweitig erschienen? Oder?
Ich habe in der Corona-Zeit so ganz kleine Heftchen herausgegeben von den Ort, also 14 mal 14 Zentimeter, also wirklich klein und nur 50 Stück oder was. Nein, aber das hat diesen Grund, also 2023 habe ich alles nochmal überarbeitet für diesen Druck jetzt. Aber es hat diesen Grund, das wollte niemand verlegen. Also ich habe damals nur ein Buch herausgegeben, also beim Luftschachtverlag ist es Paul II herausgekommen und nichts. Gell? Und es war einfach dann gar nichts nachher. Das war kein kommerzieller Erfolg und so. Und so wie alle Comiczeichnerinnen, wenn man keine verlegerische Heimat gefunden hat, dann schickt man seine Manuskripte überall hin, wo es möglich ist. Es sind 5 oder 6 Verleger im deutschsprachigen Raum, in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich. Ja. Und es kommen eine Rückmeldungen, aber es gefällt mir nicht oder es verspricht kein Geschäft oder es ist langweilig oder was immer. Und das ist einfach da gelegen. Und seit Dieb und Laien, das ist 2022 herausgekommen, habe ich am Verlag, den Avant Verlag in Deutschland und den habe ich dann später nochmal gefragt, ob er das nicht machen will und er wollte aus irgendeinem Grund. Und jetzt drum ist es erschienen. Also es ist so lange da gelegen.
Ist das jetzt quasi dein Heimatverlag geworden?
Solange wir wollen oder solange wie beherbergt, sag mal so.
Da nimmt man dann auch den Kompromiss mit dem Titel in Kauf vielleicht, oder?
Sicher. Ich meine, mein Verleger hat viele Ausbesserungswünsche und so, weil die Deutschen haben schon eine andere Sprache, gell?
Also das ist, weil du Diebe und Laien, 22 ist das erschienen, oder? Das ist ja auch, natürlich erkennt man bei beiden Büchern, die von dir sind, also die haben schon beide dieselbe Bildsprache auch, aber das eine ist auch komplett koloriert und das andere ist, also das Aktuelle, ist eigentlich nur in Grautönen, also Bleistiftzeichnungen, oder?
Bleistifte und Graphitstifte, also diese Stifte. Und
was sind das für Stifte?
Graphitstifte und Nego-Stifte, also kohleartige Stifte und so. Yeah. Ja, aber das hat den Grund, weil ich damals, also es ist ja älter praktisch schon, diese Arbeit. Yeah. Und Farbe ist viel mehr Arbeit.
Das wird alles nachkoloriert.
Nachkoloriert, ich habe es gemalt, es ist alles Papier und dann digital überarbeitet, aber ich habe mit Bleistift sozusagen, ich habe die Vorzeichnung machen müssen und dann nur mit Gouache und Temperafarben und Farbstiften und ein bisschen Kreide habe ich dann alles gemalt. Also es sind ja hunderte von kleinen Bildern auf
A4. Wahnsinn.
A4.
Es war viel, du machst das ja auch alles selber, oder? Also das ist.
Nein, ich habe so chinesisch, ich mache alles selber. Ja, sicher. Es macht ja Freude, aber es ist dann irrsinnig viel Arbeit und wenn man das Ende nahe sehen will, dann ist es nicht die richtige Arbeit. Also wenn man sehen will, also wie lange brauche ich noch und dann sind es aber nur 3 Jahre, dann verliert man schnell die Geduld. Also das darf man nicht. Aber ich habe deswegen zum farbig Malen angefangen, weil ich das Wort düster nicht mehr ertragen habe. In der Beschreibung von meinen Arbeiten ist immer, in fast allen ist vorgekommen, also berührend, aber düster oder irgendwie schön, aber düster und immer düster. Gell? Und was ich dann bei Dieb und Laien gelesen habe, war bunt, aber düster. Also es hat nichts
genützt. Also das düstere Wahrnehmung, das düstere Wien.
Naja, ich meine, bei 3 oder 4 Kapitellen, bei 3 oder 4 Bagatellen habe ich ja gehört, es ist traurig, ein trauriges Buch und so, aber ich finde, dass viel Humor drinnen ist, aber es kommt immer davon, mit welcher Stimme man das liest.
Ja.
Und also das ist der oder die Leserin muss das interpretieren, auf eine gewisse Art und Weise. Und je nach Laune liest man das so oder so.
Naja, das Buch springt dich nicht mit Humor an. Sagen wir so, man liest das zwischen den Zeilen oder zwischen den Bildern, oder? Also das.
Ja, aber wenn jemand zu dir sagt, irgendwie, jung schaust du aus und ich mag übergewichtige Rothaarige. Und also dann diese Beleidigung und ein Kompliment gleichzeitig. Also irgendwie, ich finde das sehr witzig.
Also das heißt, ob jetzt ein Buch bei dir koloriert ist oder quasi in Grauschattierungen erscheint, ist jetzt quasi weniger ein, das hat jetzt bei dir weniger mit der Stimmung zu tun oder welche Stimmung du dem Buch geben willst, sondern es war also eine bewusste Reaktion auf.
Das war eine bewusste Reaktion. Allerdings habe ich mich ein bisschen verliebt in die Farbe und auch mit die Ausdrucksmöglichkeiten, die man hat, weil die werden leihen, da gibt es ein Kapitel, wo es wirklich die ganze Zeit regnet, wie jetzt, und ganz zum Schluss, wie sie sozusagen der Fall auflöst, dieser Krimi, scheint die Sonne aber in so einem Knallgelb und die Wiese ist super grün und der Himmel ist extra blau und so, also so bis sie David Lynch ganz zum Schluss irgendwie, wo alles irgendwie wie im Bilderbuch ausschaut. Und das wollte ich, also das kann man mit der Farbe machen, das kannst du im Schwarz-Weiß einfach nicht machen, gell? Das kann man nicht machen. Und ich habe jetzt für 3 oder 4 Bagatellen eine
Obwohl Schwarz-Weiß ja totale Untertreibung ist, oder? Weil nein, das sind ja so viele Schattierungen drinnen. Ja, es ist drin. Grau.
Aber ich habe jetzt für 3 oder 4 Bagatellen habe ich Besprechung gelesen und wie das auch ein Sommertag schaut auch aus wie im November.
Ja, vielleicht.
Aber es gibt da strahlende Novembertage, vielleicht.
Vielleicht stellen sich die Rezensentinnen dann das Wien, vielleicht, das du da beschreibst, auch anders vor.
Und das ist ein bisschen Klischee, ja, oder?
Ja.
Also irgendwie, was denkt man, Wien, grau und schlecht gelaunte Leute und Freud irgendwo, oder was auch nicht genau.
Die eine Geschichte spielt in Aspern, oder?
Die spielt in Aspern, ja.
Aber ist das schon dann so auch ein ewiges Hinschauen auch auf Orte, wo man vielleicht als Touristin, als Tourist jetzt nicht hinkommt, auch zu zeigen, es gibt diese Orte auch?
Nicht unbedingt, aber für meine Geschichte war es so, dass ich mir gedacht habe, so für diese Beziehung zwischen den zwei Burschen ist so ein seelenloser und konstruierter Ort irgendwie das Richtige. Also wo man sich nicht auskennt, wo alles gleich ausschaut und wo es wenig, also was so gemacht wirkt und wenig Geschichte hat und wenig Lebendigkeit in gewisser Art und Weise. Obwohl ich jetzt, also so vor langen Jahren, dass ich dort war und ich hab jetzt gehört irgendwie, dass es ganz anders geworden ist jetzt in Aspern. Also ich war schon lange nicht mehr dort. Ich war mit der Critical Mass immer dort und wir sind tatsächlich in diesen kleinen Teich hineingehüpft. Es ist ein Teich, es ist kein See. Seestadt, das ist irgendwie, das ist typisch Wien, finde ich. Das ist so, im 17. gibt es, beim Elternplatz gibt es 3 so größere Blumentöpfe und da steht Park dort, gell? Das ist ein Park mit einem bestimmten Namen und das ist schon so ihre.
Aber das hat sich schon ein bisschen verändert, die Gegend dort, oder? Ich habe da, das war so meine erste Gegend in Wien vor 20 Jahren.
Ja.
So die ersten Studenten-WGs dort in der Gegend.
Ja.
Und ein bisschen hat sich schon verändert, vielleicht auch, weil die U-Bahn irgendwann dorthin fahren wird. Oder?
Aspern jetzt?
Nein, Elternplatz.
Ja, also ich kenne es nicht so gut dort, aber sonst kann ich gar nichts dazu sagen.
was mich interessieren würde, du hast einmal gesagt, du hast ja als Illustrator auch begonnen, professionell zu zeichnen und irgendwann, also dass du nie gedacht hättest, dass du wirklich auch ein Comic-Autor sein wirst. Was waren so die Initialzündung oder kannst du dich noch erinnern, wo du gewusst hast, okay, du willst jetzt selber Comics zeichnen?
Also angefangen hat es irgendwie damit, dass eine Schülerin von mir, wir haben immer so Bildgeschichten irgendwie, also aber Unterrichtsfach Bildgeschichten, so ganz kurze, und die
hast du als Lehrer gearbeitet?
Genau,
ich habe als
Lehrer gearbeitet und die haben sich ein Thema gesucht und dann eine kurze Bildgeschichte gemacht. Und das Thema von damals war Letzte Nacht und dann hat die was gemacht und es war so eine schöne Geschichte, habe ich sie gefragt, ob ich die illustrieren kann, und es ist dann ein Buch geworden. Also viel später ist es verlegt geworden auf dem Luftschacht, von dem Verlag im Waldviertel, dessen Name mir gerade nicht einfällt.
Ich weiß jetzt auch nicht.
Okay. jedenfalls, das ist dann ein Buch geworden. Und so hat es irgendwie angefangen mit dem Bild, dass ich mich dafür interessiert habe, also Geschichten mit Bildern zu erzählen, beziehungsweise diese Bilderbücher sind nicht ganz irgendwie mit Bildern erzählt, sondern Kinderbuchillustrationen funktionieren ein wenig anders als ein Comic, das man, wo man wirklich Geschichte erzählt. Dann habe ich so angefangen, kleine Postkarten zu machen. Und die verteilt dann in der Stadt so A5 mit Comics drauf. Mhm. Und also ich habe ganz schlampige Comics gemacht, irgendwie zu Beginn. Und dann hat es irgendwie einen Blog gegeben von Raketa.
Ja.
Und da habe ich irgendwie also ganz schlampig gezeichnete Comics, aber viele gemacht. So. Das hat mir recht große Freude gemacht. So eher mit textlastig, irrsinnig viel Text und hat irgendwie Figuren erfunden irgendwie und die Erlebnisse. Hat das irgendwie angefangen. Und
also so schnell gezeichnet, schnell
ganz veröffentlicht. Ganz schnell gezeichnet, also Strichmandel irgendwie. Ja, und dann ist es irgendwie, es ist immer größer geworden und es macht mich sehr glücklich. Also es macht mich sehr glücklich aus vielen verschiedenen Gründen. Es erfüllt mich irgendwie.
Und jetzt auch mit quasi offiziell mit Preis ausgezeichnet. Ja, ja,
also ich habe schon viele Preise. Also ich kann mir immer so
leid. Zumindest ein sehr, auch ein hochdotierter
Preis. Ja. Aber ich habe schon viele Preise gewonnen irgendwie tatsächlich. Aber das ist was für die Medien. Gell? Also zu Hause, wenn ich dann zeichne, dann interessiert sich gar niemand für diese Preise. Gell? Ich selber auch nicht. Also man kann es jetzt sagen, um sich ein bisschen besser zu fühlen, aber es verschwindet irgendwann wieder.
Aber gibt dir das vielleicht auch die Freiheit, irgendwie unter Anführungszeichen weiterzumachen? Und,
Es gibt mir die Freiheit, mich nicht ganz schlecht zu fühlen. Also sagen wir so, Selbstzweifel sind immer da oder ich weiß nicht, ja. Nicht genau. Nein, es ist kein Freibrief irgendwie, weil was soll ich sagen? Ich schulde viel meinem ersten Leser. Also Korrekturen, jemanden zu haben, der harte Korrekturen macht, ist wahnsinnig wichtig. Mhm. Vor allem, wenn man alleine arbeitet, ohne dass, wie soll man sagen, als Künstler oder als Zeichner, es ist nicht so, man erlebt, also ich erlebe schon was, aber es ist wenig zum Erzählen. Also wenn du jetzt nach Hause kommst und du lebst mit jemandem und sagst, wie war es heute? Und sagst, der hat einen Vogel gehabt. Und irgendwie, der war super, oder was immer. Du hast was zum Erzählen. Aber wenn du den ganzen Tag zeichnest oder viele Stunden, dann erlebt man relativ wenig. Und man kann nicht so viel sagen. Warum erzähle ich das jetzt?
Wir haben über Preise geredet.
Ja. Und
wie heißt der Preis nochmal?
Von der Leibinger Stiftung.
Ah, ja, stimmt.
Das ist der einzige Preis, den es gibt, der für ein unfertiges Buch irgendwie verliehen wird. Und das ist ganz was Besonderes, weil alle anderen, da musst du schon einen Verlag gefunden haben, gell? Und das ist ja viel, wie bei mir und wie es bei so vielen ist, die haben kein Glück und die müssen ewig lang suchen, dass sie einen Verlag finden. Das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig.
Das wollte ich dich fragen, wie das dann so funktioniert, weil das Buch, Jakob Neider, oder? Ja. Das soll ja erst 2025 erscheinen. Das heißt, du hast quasi da ein paar Kapitel oder einen gewissen Teil davon, gibt's schon, oder?
Ja, das ist ein farbiges und, also, perfekt, ein Schwarz-Weiß-Teil und einen farbigen Teil gibt's.
Okay, jetzt die beiden Welten.
Genau, es kommt alles zusammen und dann kann ich aufhören zu arbeiten und in Frieden mein Dasein genießen. Im Regen, im Sonnenschein, in Aspern oder sonst irgendwo. Ich weiß die Frage jetzt nicht mehr.
Also du bist quasi noch mitten in der Arbeit.
Ja, ich bin mitten in der Arbeit. Dieses Jahr werde ich fertig und ich brauche für einen 9 Seiten, schaffe ich in einem Monat.
Okay.
Und das Ganze zu circa 200 Seiten und die Schwarz-Weißen habe ich schon fast alle fertig und die Farbigen mache ich gerade.
Um was geht es in dem
Buch? Es geht um Schuld, sich selber nicht verzeihen können und ein bisschen so die Rechtsprechung und ein ökologisches Thema ist es sowieso.
Wenn ich die Info richtig gelesen habe, dann geht es um diesen Helden in dem Buch oder Anti-Helden, wie auch beides wahrscheinlich, auch eine Art Klimaaktivist vielleicht,
ja, genau,
der
genau.
sich radikalisiert oder...
Ja, also der begeht sozusagen aus guten Gründen eine Tat, die er vermeiden hätte können und die er wirklich vermeiden hätte können, aber in einem Konflikt mit einem anderen Mann hat irgendwie nicht anders gekonnt, wie männlich reagieren und auch mit Gewalt. Mhm. Und das erzeugt irgendwie in ihm eine Spannung, mit der er nicht umgehen kann. Also er kann mit diesem Schuldbewusstsein, das er versucht irgendwie wegzudrängen, zu verbannen sozusagen. Also es kommt immer wieder zurück in verschiedenen Formen und also er lernt erst ganz zum Schluss auf einer metaphorischen Ebene, kann er das wieder gut machen, also in einem gewissen Ausgleich.
Okay.
Das ist die ganze Geschichte.
Sehr aktuelles Thema auch.
Ich habe 2022 angefangen damit und ich bin am schönsten Platz der Welt gesessen, in einem Garten irgendwie bei jemand anderem und da ich immer nach Themen arbeite, habe ich mir gedacht, ja, was interessiert mich jetzt und was ist da irgendwie? Und dann war heute, das ist einfach ein irres Thema, gell? Man, das ist, dass wir nicht alle irgendwie schreien, auf der Straße herumlaufen und irgendwie versuchen, irgendwie die Welt zu verbessern, wundert mich eigentlich, oder was auch nicht. Letztendlich ist er irgendwie so eine Symbolfigur für uns alle. Mhm. Weißt du, wir tun einfach so weiter, also ich weiß auch nicht. Ist alle, also wenn man dann hört, denkt im Radio, es gibt also so viel mehr neue Autos jetzt in Wien oder in Österreich oder so. Und die Flugreisen sind um 40% mehr geworden letztes Jahr und so. Und das, man natürlich, der Einzelne wird die Welt nicht retten können, das stimmt schon, aber gar nichts, also wenn man jetzt dann gar nichts tut, oder so zu tun ja die anderen, sondern mal schauen, dass sie irgendwie versuchen irgendwie CO2 einzusparen oder was immer, das wird auch nicht funktionieren. Wenn alle auf die anderen deuten, dann viele sagen ja, das kann man nur mehr verwalten, was auf uns zukommt. Das kann man gar nicht mehr ändern, sondern mit dem muss man leben und so. Ich weiß es ja auch nicht. Vielleicht irrt sich die Wissenschaft. In den 80er Jahren war das Baumsterben oder das sauer Regen war so ein großes Thema und das ist dann auch nicht, dass die Wälder alle sterben und so, und das ist auch nicht gekommen in diesem Ausmaß, aber es scheint ja alles in diese Richtung zu deuten, dass, so wie es prognostiziert wird, dass die, das wissen wir ja alle, die traurige Wahrheit sozusagen. Gell?
Ist es dann eher bei so einem Thema, dass du dir dann diesen Frust vielleicht auch oder die Frust über diesen Zustand, 40% mehr Flugreisen, noch mehr Autos, noch mehr Individualverkehr vielleicht, dass dann eher dir sowas von der Seele zu zeichnen oder auch im Hintergedanke vielleicht auch mit Kunst was verändern zu können?
Also ich glaube, Kunst kann, ich glaube überhaupt nicht, dass Kunst was verändern kann. Ich meine, vielleicht manchmal schon irgendwie, da gibt es dieses berühmte Vietnam-Foto da von diesem Mädchen, das brennend davonläuft.
Ja.
Und das, glaube ich, hat schon was verändert, aber irgendwie in den Massenmedien dann, gell? Ja. Das ist ja im Kader gewesen von Times oder so Magazinen und so. Das, glaube ich, das schon was verändern kann, aber so Comics oder Literatur, das, ich glaube, das nicht viel verändern kann. Und mir wundert es ja eigentlich überhaupt, dass überhaupt nur irgendjemand liest. Na wirklich, es gibt so viel Content oder diese ganzen Streamer und so. Und es sind gut gemachte Sachen und spannend und irgendwie, weißt du, wie man, und das kann doch niemand anschauen, oder? Und ich habe mal so einen Bericht über die Emmy-Verleihung gelesen. Mhm. Das sind diese Fernsehpreise, ja, so äquivalent zu den Oscars und also das, tatsächlich ist so, es gibt, was weiß ich, 30 Serien, aber die in Betracht kommen für irgendwelche Dinge, aber tatsächlich gibt es im Jahr 300, gell? Also irgendwie, die schaut man dann einfach nicht an, die gibt es nicht in Wirklichkeit, das sind lauter Flops, sozusagen, und so wie meine Bücher. Lauter Flops.
Preisgekrönte
Flops, genau.
Aber hast du trotzdem nach Jahrzehnten als Illustrator, als jetzt schon, weiß nicht, wann deine erste Graphic Novel oder Comic oder wie immer man du es nennen willst, erschienen ist, hast du trotzdem das Gefühl, dass dieses Genre irgendwie aufgeblüht ist?
Auch Comics, ja schon. Und es gibt viele, viele junge Zeichnerinnen, die was vorfinden, die schon was vorfinden, ein Feld, wo das mehr akzeptiert ist und die Förderungen besser werden, zwar noch nicht viel und so, aber und es wird schon besser insgesamt. Aber nur immer nichts im Vergleich zum franco-belgischen Bereich, ja, oder in Amerika von mir aus. Oder
wo es ganz an anderen Stellen
wird. Ganz an anderen Stellen wird. Also mir ist erzählt worden, dass das so ist wie, wenn der Peter Handke zum Beispiel ein Buch, also so ein Tam-Tam wird da gemacht, wenn ein neuer, was weiß ich, wenn ein berühmter Comic-Autor ein Buch herausgibt. Gell? Also das ist bei uns überhaupt nicht der Fall. Und man hat Schwierigkeiten irgendwie vorzukommen, also Aufmerksamkeit zu bekommen, weil der Standard zum Beispiel, der bespricht ja kaum, also wenn ein neuer Asterix herauskommt, dann gibt es vielleicht einen Artikel oder ab und zu was, wenn ein wissenschaftliches Comic herauskommt so oder so, oder Sachcomic, aber kaum Dinge oder kaum Bücher, gell? Man, es gibt so viel und irgendwie, die haben wahrscheinlich gar nicht die Kapazitäten irgendwie für.
Aber könntest du jetzt jüngeren Autorinnen und Autoren etwas raten, wie man vorgehen soll, was man beachten soll? Ja, oder gibt es da irgendwas?
Nicht aufgeben. Wenn man glaubt, dass das ist das Richtige, für mich ist, ich bin ja relativ spät dazugekommen. Ich zeichne jetzt 15 Jahre oder was Comics, das ist noch gar nicht so lang. Aber dabei bleiben und hartnäckig sein oder irgendwie sich nicht entmutigen lassen und das machen, was man glaubt.
Das ist doch schön.
Ja, das ist das Schlusswort.
Vielen Dank dafür. Ich hätte nur ein paar kurze Fragen an dich, bitte mit kurzen Antworten.
Okay. Die spreche ich zu viel?
Na, gar nicht.
Das ist die kleine Sprechmaschine und so.
Ja. Aber okay. Dass man nicht zu lange ausufern.
Kann ich mit Ja und Nein irgendwie beantworten?
Nicht wirklich, aber okay. Schauen wir mal. Okay. Und zwar, was ist eine Stadt, in die du immer wieder reisen würdest?
London.
Welcher Film hat dich zuletzt verstört?
Tar.
Ah, okay. Cate Blanchett ist das, oder?
Ja, genau. Ja.
Welches Buch kannst du uns empfehlen aktuell?
Drei oder vier Bagatellen. Ist das Schleichwerbung?
Nein. Was ist das schönste Lied der Welt?
Das schönste Lied der Welt? Pop? Im Pop-Bereich? Oder überhaupt?
Für dich?
Die Bach-Arie von der Matthias Passion. Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten. Mein Leben, mein Licht. Und lasse dich nicht und lasse dich nicht. Mein Leben, mein Licht.
Das ist schön.
Ja.
Was soll von dir und von deiner Kunst mal bleiben?
Gar nichts.
Nein.
Weg damit mit dem Zeug, dieses alte Zeug will niemand. Weg damit.
Und irgendwelche letzten Worte?
Ruhe sanft. Letzten Worte im Grab, meinst du? Oder?
Wie auch immer.
Na, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass es egal ist, also wie man tut, weil die Leute denken in einer Woche, spätestens in zwei Wochen überhaupt nicht mehr dran, was war. Das ist irgendwie tröstlich und es ist ja traurig, aber es ist gut so.
Wie deine Bücher.
Wie meine Bücher. Tröstlich und traurig. Und ein bisschen düster.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung. Danke for having me. Thank you for having me.
Das war der Wiener Comic-Autor Franz Süß. Mein Name ist Philipp Tulle und Was soll das alles ist mein Podcast. Die letzte Folge der ersten Staffel erscheint am kommenden Sonntag, dann geht's in eine kurze Sommerpause und neue Folgen gibt es dann wieder ab circa Mitte September. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.